Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite zu diesem Nachmittag, zu dieser Bibelstunde. Bevor wir auf Gottes Wort hören, wollen wir gemeinsam still werden. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir gemeinsam jetzt vor dich kommen dürfen, dass du uns siehst in dieser Stunde, dass du von uns weißt und auch weißt, was wir brauchen, was wir von dir her brauchen. Wir bitten dich, gib, dass wir deine Stimme hören können, dass sie durchdringt durch unsere eigenen Gedanken, dass sie durchdringt durch unsere Sorgen, dass sie auch durchdringt durch unser Leben und unseren Glauben, wo wir von dir abgewichen sind. Und wir bitten dich, dass wir neu deinen Ruf hören, den Ruf in die ganze Gemeinschaft zu dir. Herr, mach uns stille und rede du. Amen. Ich möchte heute Nachmittag einen längeren Abschnitt zugrunde legen. Als ich letztes Mal hier war, habe ich 1. Könige 17 gewählt, und nachdem es jetzt in dieser Woche etwas hektisch war, habe ich mir nicht lange überlegt, wo ich jetzt heute anpacken soll, sondern jetzt nehme ich einfach 1. Könige 18. Ich lese 1. Könige 18 ab Vers 19 bis zum Ende. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, lade ich Sie ein, mitzulesen. Elia, der Prophet, sagt zum König Ahab: Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baal sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft lauter, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar er einen Graben, so breit für 2 Kornmaß Aussaat, und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach, holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal, und sie taten's noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal, und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer vom Himmel herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne, und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin, und der Diener ging wieder hin 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hin und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel, und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Liebe Gemeinde, eine Geschichte, ein Abschnitt aus der Heiligen Schrift, aus einer der dunkelsten Zeiten in Israel. Sie wissen, dass sich nach dem König Salomo das Großreich Israel in 2 Staaten getrennt hatte, in das nördlich gelegene Juda und in das südlich gelegene Juda und in das nördlich gelegene Israel. Und in diesem nördlich gelegenen Israel waren die König damit beschäftigt, dass sie selbstständig werden, dass sie sich abnabeln von der früheren Einheit, von der Dominanz Jerusalems und Davids, dass dieser Staat selbstständig ist. Und ein ganz entscheidender Punkt war erreicht, als unter dem Vater Ahabs mit Samaria endlich eine Hauptstadt gefunden war. Aber in dieser Hauptstadt, da kam es nun ja wirklich zum Letzten und Höchsten, was man von Israel sagen kann, in der Geschichte des Abfalls von seinem Gott. Da baute Ahab einen Tempel für Baal. Während in Jerusalem drunten der Tempel für den Gott Israel stand, baute er unter dem Einfluss seiner ausländischen Frau, der Isebel, die diesen Baal verehrte und wohl eine sehr temperamentvolle und dominante Frau war, unter der der Ahab wenig zu sagen hatte, da baute er in Samaria einen Tempel für Baal. In Israel, im Volk Gottes, im Volk, und ich werde heute Nachmittag öfter als Gegenüberstellung den Namen dieses Gottes im alten Bund Yahweh sagen, im Namen von Yahwehs Volk, mittendrin in Yahwehs Volk, ein Tempel für Baal. Und damit war der Baalskult, die Baalsreligion, offizieller Staatskult in Israel. Was in der Hauptstadt gilt, das gilt auch für das Land. Und die Isebel hat diese Religion mit einer Energie versucht, in Israel durchzusetzen, bis dahin, dass sie die Propheten Jahwes umbringen ließ. Und wenn Sie den Anfang von Kapitel 18 einmal lesen wollen, unglaublich, dass in dieser Situation ein Minister Ahabs Propheten versteckt und versorgt. In dieser Situation, in der dunkelsten Stunde Israels, was seine Religion anbetrifft, da schickt Gott den Propheten Elia. Und um Israel aufmerksam zu machen für seine Sünde, sagte er, es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Das geht unmittelbar voraus. Und dann kommt es zu einer neuen Begegnung zwischen Elia, dem Propheten, und Ahab, dem König. Und er sagt, lade mir ganz Israel auf den Karmel, hole das ganze Volk, hole auch die Baalspropheten. Wir machen eine Volksversammlung. Die Glaubensfrage muss neu geklärt werden, wie es einst bei Josua der Fall war. Am Schluss des Josua-Buches haben wir eine ähnliche Volksversammlung. Und Josua sagte, entscheidet heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Eine ganz ähnliche Situation, Jahrhunderte später. Nun ein paar Dinge aus diesem langen Kapitel, die ich heute Nachmittag herausgreifen möchte. Das erste, es geht um die Grundfrage, wer ist Gott? Wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott Israel? Wer ist dein Gott? Ich kenne ihre Namen nicht, die sie heute Nachmittag hier sind. Elia beginnt seine Rede vor dem Volk mit einem Vorwurf. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wie lange bleibt ihr unentschieden? Wie lange nehmt ihr alles mit, was man mitnehmen kann? Das ist doch das Allerbeste. Dann hat man doch am meisten vom Leben, wenn man sich nicht festlegt. Nicht, wenn man Baal hat und Yahweh. Dann hat man alles. Der Baal sorgt für das und Yahweh sorgt für das und dann haben wir noch ein paar Götter, die sorgen für das. Dann hat man das volle Leben. Dann muss man sich nicht entscheiden. Das ist der bequemste Weg. So hat's Israel gemacht. Und das macht ihnen Elia zum Vorwurf. Wie lange nehmt ihr alles mit und bleibt unentschieden? Nein, das geht nicht. Ihr müsst euch entscheiden. Und zwar müsst ihr euch entscheiden, sagt Elia, weil euer Gott das nicht mitmacht. Es gibt viele Religionen, die viele Götter kennen. In diesen Religionen ist es gar kein Problem, an viele Götter zu glauben und viele zu verehren. So war es auch die Religion des Baal. Da gab es ein Götterpantheon, wie man so sagt. Viele verschiedene Götter und jeder hatte seine Zuständigkeit. Aber der Gott Israel sagt, da mache ich nicht mit. Er sagt, ihr müsst euch entscheiden. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mit der gleichen Ausschließlichkeit ist Jesus aufgetreten. Entweder Gott oder Mammon, aber nicht beides. Mit der gleichen Ausschließlichkeit hat Jesus gerufen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg und keine andere Wahrheit und kein anderes Leben, außer Jesus Christus. Das hat er gesagt, so ist er aufgetreten. Diesen Anspruch hat er erhoben. Wer ist dein Gott? Wer ist unser Gott? Haben wir an diesem Punkt Klarheit? Haben wir an diesem Punkt die Klarheit für unser Bekenntnis, aber auch die Klarheit für unser Leben? Wir werden am Schluss draufkommen, es geht nicht nur ums Lippenbekenntnis. Es geht um die Frage, ob sich das umsetzt in unser Leben hinein. Sehen Sie, damals haben sie von Baal den Regen erwartet. Baal war der Fruchtbarkeitsgott. Baal hat dafür gesorgt, dass es geregnet hat nach der Trockenzeit. Da verstehen wir auch, warum Elia sagte, es gibt keinen Regen mehr. Er musste Israel zeigen, euer Baal hat keine Macht über den Regen, sondern Gott Israels hat Macht über den Regen. Es muss sich in unserem Leben zeigen, dass Jesus unser Herr ist. Nicht nur am Bekenntnis. Es muss sich in unserem Alltag zeigen, dass wir ihm vertrauen und dass wir zu ihm kommen mit allen unseren Nöten und Anliegen. Wer ist unser Gott? Das ist hier die Grundfrage. Das ist die Grundfrage, die uns immer wieder gestellt wird. Und jetzt sehen Sie diese peinliche Situation damals, dieser ganz kleine Satz nur, und das Volk antwortete nichts. Schweigen im Wald. Das Volk konnte gar nicht antworten, weil es dazwischen stand, weil es nicht mehr entschieden war, weil ihm vielleicht die Unterschiede gar nicht mehr so klar waren und die Religionen ineinander geflossen waren. Das ist ja so gerne der Fall. Und das Volk schwieg. Und dann macht Elia einen Vorschlag und sagt, jetzt machen wir die Probe. Wir machen eine Probe. Wir machen eine Opferprobe. Die Propheten Baals und ich, wir tun genau dasselbe. Und dann wollen wir sehen, welcher Gott reagiert. Und jetzt sagt das Volk, jawohl, damit sind wir einverstanden. Ein erster Schritt, wo sich das Volk jetzt locken lässt und wo sich das Volk auf eine Festlegung einlässt. Denn wir werden nachher sehen, das ist schon fast eine juristische Bindung, wenn das Volk sagt, so soll sein, der Gott, der antwortet, der ist der wahre Gott. Damit komme ich zu meinem zweiten Hauptpunkt heute Nachmittag. Wie ist dieser Gott zu erreichen? Die erste Frage war, wer ist der wahre Gott? Die zweite Frage, wie ist dieser Gott zu erreichen? Es ist interessant, dass Elia und Baal und die Baalspropheten teilweise dasselbe tun. Sie bekommen ein Opfertier, sie bauen einen Altar und jeder ruft Gott an. Außerdem ist es interessant, dass wenn ich recht sehe, Elia, die sein Volk und die Propheten nicht über den Tisch ziehen wollte, sondern er begegnet ihnen sehr fair und ruft das Volk ein auf den Karmel. Der Karmel, Sie kennen die Lage nicht in der Nähe des Mittelmeers am Nordwestrand von Israel. Der Karmel war so ein Grenzgebiet. Der Karmel kam vermutlich erst unter David zu Israel und bis dorthin war Baal zu Hause in dieser Gegend. Unter David vermutlich wurde ein Altar gebaut. Unter David kam dort die Religion Israels hin und nach David ist dieser Altar Gottes wieder zerfallen und hat sich der Baalskult wieder breit gemacht. Elia ruft Israel nicht an den Sinai oder nach Jerusalem, an eine Stätte, wo Israels Gott zu Hause ist, sondern ein neutraler Ort. Dort hat Israels Gott eine Geschichte und dort hat Baal eine Geschichte. Hier muss sich zeigen, wer der Mächtigere ist. Und die Probe wird so durchgeführt, dass beide dasselbe tun. Äußerlich dasselbe. Und doch gibt es entscheidende Unterschiede. Es gibt Unterschiede in der Form des Gebets, in der Adresse des Gebets und im Inhalt des Gebets. Und diese Unterschiede sind entscheidend. Wenn wir zunächst die Form anschauen, ich wäre zu gern dabei gewesen. Und zwar vor allem hätten mich die Baalspropheten interessiert. Weil die haben hier einen Budenzauber abgezogen. Das war sensationell. Ja, liebe Freunde, da war was los. Wenn man das gefilmt hätte und man könnte es heute noch anschauen, wir würden heute noch da sitzen mit offenen Augen und offenen Mündern, was diese Propheten geleistet haben. Stundenlang. Zuerst haben sie nur gebetet. Dann sind sie getanzt. Was das auch immer für ein Tanz war, wahrscheinlich war es irgendein Hinketanz, ein Trauertanz, damit sich Gott auch erbarmt. Dann haben sie sich blutig geritzt, mit kleinen Messerchen blutig geritzt. Keine tiefen Wunden, aber doch geritzt, dass Blut fließt, dass sich dieser Baal doch erbarmt. Und zu guter Letzt sind sie in Ekstase gefallen. Auch das wird nicht geschildert, leider nicht geschildert. Ach, mich würde es so interessieren, wie das war. Auf jeden Fall, neudeutsch gesagt, am Schluss sind sie ausgeflippt. Völlig ausgeflippt. Und das ging vermutlich vom Vormittag etwa um 9 bis nachmittags um 3. 6 Stunden lang volle Power. Und dann hat sich der Elia auch noch ein bisschen geärgert und gereizt. Sagt, ihr müsst lauter rufen, ihr müsst noch mehr Theater machen, ihr müsst noch mehr leisten, noch mehr bringen. Und er hat gesagt, vielleicht ist euer Gott gerade über Land. Es gab damals die Auffassung, dass es Göttersitzungen gibt, die dann weiter weg sind. Euer Gott ist gerade weiter weg, der hört euch gar nicht. Ihr müsst ganz laut, euer Gott ist ja so beschäftigt, der hat gerade gar keine Zeit für euch. Wir merken den Spott da drin. Das hat ihn natürlich noch mehr geärgert und noch mehr gereizt. Dann haben sie es noch toller gemacht. Und dann steht zweimal keine Stimme, keine Antwort. Warum nicht? Die haben doch alles getan. Die haben doch das Letzte gegeben. Die waren doch 150%ig dabei. Keine Stimme, keine Antwort. Der Grund? Die Adresse hat nicht gestimmt. Dieser Gott war nicht nur über Land, sondern den gibt's nicht. Diese ganze menschliche, religiöse, und wenn ich es vorher ein bisschen spaßig übertrieben habe, dann sage ich es jetzt ganz ernst. Diese zutiefst menschliche Leistung und der menschliche Versuch, dass dieser Gott Baal etwas tut, endet im Nichts. Sehen Sie, und das ist doch die entscheidende Frage, ob mein Glaube wirklich ein Gegenüber hat, ein lebendiges Gegenüber, oder ob unsere ganze fromme Leistung und Energie an der Zimmerdecke endet und ins Nichts geht. Und liebe Freunde, wie verhängnisvoll wird es einmal sein, wenn uns die Augen geöffnet werden und wir erkennen, was in unserem Leben und in unserem Glauben nichtig war. Und wo es Menschen mit dem besten Willen und mit der besten Meinung gemeint getan haben, sie seien auf dem richtigen Weg. Die Adresse stimmt nicht. Baal hört nicht, weil er nicht hören kann. Aber Gott hört. In diesem Kapitel ist mir so beeindruckend, dass Elia keinen Zauber abzieht, keine Show macht, sondern ein ganz schlichtes Gebet spricht und Gott hört. Weil er die richtige Adresse gefunden hat. Weil er den Gott anruft, der wahre und lebendige Gott ist. Deshalb hört dieser Gott. Und es ist für mich interessant, dass es in diesem Kapitel bei Elia heißt, und Elia sprach. Im Kapitel 17 heißt es, als er das Kind, das tote Kind erwecken will, wieder zum Leben. Und Elia rief. Und in Kapitel 18 muss Elia gar nicht rufen. Es genügt, dass Elia ein Gebet spricht, weil Gott selber antworten will. Was nehmen wir mit? Liebe Schwestern, liebe Brüder, es kommt nicht auf die Form an. Es kommt auf das Gegenüber an. Es kommt nicht auf unsere Leistung an, auch nicht im Gebet, sondern es kommt darauf an, ob die Adresse stimmt. Wenn die Adresse nicht stimmt, ist all unser Tun umsonst, alles umsonst. Und das müssen wir immer lebendigen Gott oder auf einen Götzen, den es nicht gibt. Das ist die erste Frage. Vor allem anderen muss diese Frage stimmen. Und das wird uns deutlich auf dem Karmel. Das war der zweite Punkt. Und jetzt gibt es keinen dritten Punkt, sondern ein Päuschen, das wir mit einem Lied nützen, gemeinsam singen. Wer will dazu aufstehen, dieses schöne Lied such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Es ist die Nummer 220. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Ich lade Sie ein, wer gern möchte, dazu aufzustehen.
Thank you. Die dritte Frage ist, wie reagiert Gott? Es gibt für mich in diesem Kapitel eine der interessantesten Fragen, die lautet, warum hat Elia gesagt, der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, ist der Gott? Vom Zusammenhang her, es war eine Trockenheit in Israel, hätte man doch die Probe auch mit dem Regen machen können. Nicht der Gott, der jetzt wieder regnen lässt, der ist der wahre Gott. Und Elia schlägt aber die Probe mit dem Feuer vor. Der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, er ist der wahre Gott. Nochmal ein kurzes Wort, auch da war wieder keiner dieser Gottheiten, um die es jetzt geht, bevorzugt oder benachteiligt. Es gibt Stellen in den 5 Büchern Mose, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und ein Opfertier auf diese Weise verzehrt und annimmt. Und wir wissen aus außerbiblischen Texten, beziehungsweise sogar von einem gefundenen Bild, dass Baal dargestellt wird, nicht nur als der Gott, der den Regen bringt, sondern auch als der Gewittergott. Es gibt eine schöne Abbildung mit Baal, mit einem Blitz in der Hand, wie einen Pfeil, wie einen Speer. Also Baal, der Blitzgott, ist auch Feuer. Auch hier wieder keine einseitige Bevorzugung von Elia her für seinen Gott. Sonst hätte man ja diese Probe anfechten können, nicht? Es geht ja um die Frage, ob Yahweh Gott ist oder Baal. Dieses darf nicht einseitig ausgetragen werden. Aber warum mit Feuer und nicht mit Regen? Sehen Sie, Feuer hat eine doppelte Bedeutung. Feuer gibt Licht und Feuer wärmt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, Feuer verzehrt. Und ich persönlich bin der Überzeugung, hier geht es um die zweite Bedeutung. Feuer verzehrt. An vielen Stellen, ich kann sie nicht vorlesen, kann auch nicht sagen, heute ist Wetter schlecht, nehmen Sie nachher eine Konkordanz zur Hand und schauen Sie nach, auch vielleicht heute Abend, wenn es dunkel ist. Wenn Sie mal nachschauen, Sie werden viele Stellen finden, da ist das Feuerzeichen des Gerichts. Gott fährt im Feuer herab und verzehrt. Im Feuer begegnet Gott in seiner richtenden Heiligkeit und Macht. Und so meine ich, ist es hier gemeint. Elia spricht das Gebet und das Feuer kommt vom Himmel und es verzehrt, und das ist meine eigentliche Begründung, es verzehrt ja nicht nur das Opfertier, sondern es frisst die Steine und die Erde, und da war ein Gebiet abgesteckt und mit einem Wassergraben begrenzt, und bis zu diesem Graben ging das Feuer Gottes und leckte sogar das Wasser, das in dem Graben war. Elia hatte einen heiligen Bezirk errichtet. Es gibt jüdische Ausleger, die sagen, der Kreis, der mit dem Graben eingefasst war, war so groß wie der heilige Platz vor der Stiftshütte. Es war so ein Platz, so groß wie ein kleinerer Fußballplatz. Diesen Bereich hatte Elia abgesteckt mit einem Graben und diesen Graben gefüllt, und ganz Israel war außerhalb. Und das Feuer kommt und frisst bis zu dem Graben. Meines Erachtens ein Zeichen des Gerichts. Aber jetzt können wir gleichzeitig zwei Dinge sehen. Das Gericht trifft nicht Israel, noch nicht, sondern das Opfer, den Altar, den heiligen Bezirk. Und ein zweites, und das ist wichtiger. Ein Neuanfang ist nur möglich, wenn mit dem Alten Schluss ist. Wenn die alte Schuld vergeben ist. Neuanfang hängt immer auch mit Vernichtung zusammen. Denn Gericht bedeutet Vernichtung. Vernichtung des Alten, Vernichtung des Sündigen, Vernichtung der Schuld, Neuanfang. Man kann einen Neuanfang nicht einfach so hoppla hopp machen. Man kann nicht einfach, ach, fangen wir halt wieder neu an mit Gott. Das geht nicht, es geht nicht mit dem heiligen Gott. Umkehr ist Buße. Umkehr braucht die Vergebung. Umkehr braucht die Nichtung der Sünde. Und das geschah hier. Israel darf neu anfangen, weil es Gott ermöglicht. Israel darf neu anfangen, weil Gott die Schuld vergibt. Das geschah hier. Umkehr ist nur möglich, wenn sie Gott ermöglicht, weil er die Altlast wegnimmt. Deshalb ist die Grundpredigt Jesu die Umkehrpredigt. Die erste Zusammenfassung seiner Predigt in Matthäus 4 lautet, kehrt um, tut Buße. Das Himmelreich ist nahe gekommen. Jesus ermöglicht die Umkehr, weil er selber die Altlast getragen hat. So und nur so ist Umkehr möglich. Und weil damals stellvertretend dieses Tier von Gott verzehrt wird und der heilige Bereich, und weil in Jesus stellvertretend er das Gericht und die Strafe auf sich genommen hat, deshalb konnte Israel damals und deshalb können wir heute umkehren, zurückkehren, am Leben bleiben, weitermachen. Bei Gott muss der Müll weg, bevor wir neu beginnen. Bei Gott muss aufgeräumt werden, bevor er mit uns weitermacht. Das will Gott auch bei uns tun. Das war das Dritte, wie reagiert Gott? Er reagiert mit dem Gericht, das stellvertretend das Opfer trifft. Er reagiert mit dem Gericht, das stellvertretend seinen Sohn traf. Und jetzt das Vierte und Letzte. Darin liegt die Chance zum Neubeginn. Nachdem das Feuer vom Himmel gefallen ist, nachdem das Opfer verzehrt war, bis hin zum Graben das Wasser geleckt, da haben wir den schönsten Satz im ganzen Kapitel. Da hat's Israel kapiert, als das Volk da sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Die Grundfrage am Anfang lautete genauso, wer ist dein Gott, Israel? Und das Volk schwieg. Und jetzt antworten sie wie mit einem Mund und sie wiederholen sogar, weil es ihnen so wichtig ist. Und sie betonen es sogar, weil es ihnen so wichtig ist. Man müsste wörtlich übersetzen, Jahwe, er ist unser Gott. Und wiederholt, Jahwe, er ist unser Gott. Der Neuanfang beginnt mit dem Bekenntnis. Es wird gesagt, es wird bekannt, wer ist unser, wer ist mein Gott. Das gilt auch für uns. Wir haben im Neuen Testament viele Bekenntnisse. Es ist in keinem anderen Namen das Heil als im Namen Jesu. Das ist ein Bekenntnis. Das gehört zum Glauben, dass wir ihn bekennen. Das ist Zeichen des Neuanfangs, dass das Bekenntnis wieder klar ist. Er und kein anderer. Aber vom Bekenntnis geht's zur Konsequenz. Ich habe diesen bitteren Vers bewusst mitgelesen, weil Fragen kommen könnten. Ja, kann das ernst sein, dass es in der Bibel steht? Elia sprach, greift die Propheten Baals, führt sie hinab zum Kishon und tötet sie. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nach biblischem, alttestamentlichem Recht gehandelt. Wer andere zum Unglauben verführt und zum Götzendienst, hat sein Leben verwirkt. 5. Mose 13. Es ist Gott um den Glauben eine ganz ernste Sache. Jesus hat gesagt, wer eines dieser Kleinsten zum Unglauben verführt, es wäre besser, er wäre nie geboren. Es ist ein Ernst um die Verführung zum Unglauben, ein ganz großer Ernst. Gleichzeitig ist dieses Vorgehen für die Gemeinde des neuen Bundes keine Möglichkeit mehr. Das ist genauso deutlich. Es ist Recht im Gesetz des alten Bundes. Es ist nicht mehr Recht in der Gemeinde Jesu Christi. Aber was wir davon lernen können, aus dem Bekenntnis folgt die Konsequenz der Tat. Und wenn das Bekenntnis nicht zur Tat wird, bleibt das Bekenntnis ein Lippenbekenntnis und hat keinen Wert. Wo nötigt mich mein Glaube an Jesus Christus, dass ich mein Leben verändere? Liebe Schwestern und Brüder, und jetzt wird's ernst. Und jetzt wird's persönlich. Wenn Ihnen jetzt ein Punkt bewusst wird in Ihrem Leben, dann tun Sie's. Nicht die 20 Punkte. Die tut man nie. Sondern der eine Punkt, wo mein Leben nicht meinem Bekenntnis an Jesus entspricht. Wo mir in meinem Leben klar wird, das passt nicht zu meinem Glauben an Jesus. Das können viele Dinge sein. Viele verschiedene. Aber wichtig ist, dass wir an einem Punkt konkret machen. Dass wir es an einem Punkt umsetzen. Und vielleicht wird das heute geschenkt, dass wir an einem Punkt zu Jesus gehen und sagen, da möchte ich wieder reinmachen. Und da möchte ich mein Leben verändern. Sei es das Vertrauen zu ihm, das wir so oft vernachlässigen, weil wir auf uns selber bauen. Sei es die Sorge für den morgigen Tag. Sei es der Umgang mit unserem Geld oder mit unserer Sexualität oder was es auch immer sei. Lassen Sie sich den einen Punkt zeigen. Und treffen Sie die Konsequenz. Tun Sie, was Ihnen von Jesus her klar wird. Und nach dem Bekenntnis und nach der Konsequenz regnet's wieder. Nach dem Gericht geht die Sonne auf und damals auch der Regen. Nach dem Gericht macht Gott mit Israel weiter, nach dem Bekenntnis und nach der Konsequenz. Und jetzt kann ich noch nicht ganz aufhören. Leider, leider, leider. Es wäre ein so schönes Ende gewesen damals. Und sogar der Beginn einer Männerfreundschaft zwischen Elia und Ahab, die vorher verstritten waren wie sonst etwas, verfeindet. Da sagt der Elia zu Ahab, der Ober vom Karmel ist eine kleine Gartenwirtschaft, da gehst du auf und isst und trinkst. Und wartest, bis der Regen kommt. Und dann kommt der Regen und dann rennt der Elia mit dem Ahab die 40 Kilometer bis nach Jezreel. Elia, der erste Marathonläufer. Vom Karmel bis nach Jezreel hinein. In der Freude über den Regen, in der Freude über das Bekenntnis, das, so vermute ich, Ahab mitgesprochen hat auf dem Karmel. In der Erwartung, dass diese Reform weitergeht in ganz Israel und in Samaria, dass der Baalstempel fällt. Und dann wartet er vor den Toren Jezreels auf die Nachricht von Ahab, wie es weitergeht mit der Reformation. Und dann macht die Isabel die Reformation kaputt. Und es kommt kein Bote des Königs und sagt, jetzt gehen wir nach Samaria und machen dort reinen Tisch. Sondern es kommt ein Bote der Isabel und sagt, ich bring dich um. Und da war die Reformation in Israel zu Ende. Leider, leider, leider endet es so. Liebe Schwestern und Brüder, dass es so bei uns nicht endet. Dass wir nicht hier weggehen, ohne dass sich etwas tut. Dass wir nicht zu hören werden, die nicht mehr auch Täter sind. Dass es wirklich in unserem Leben immer wieder neu zu Reformen, zu Reformationen, zur Umkehr, zum Bekenntnis und zur bleibenden Konsequenz kommt. Das gäbe Gott. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben von dieser wichtigen Stunde für Israel gehört. Diese Gottesbegegnung auf dem Karmel, dieser Ruf zum Neuanfang, die Möglichkeit, dass du deinem ganzen Volk aufs Neue gnädig bist. Wir haben gehört von dem verheißungsvollen Anfang, und auch die traurige Tatsache, dass diese Reformation damals erstickt wurde im Keim. Und jetzt geht's um uns. Und wir bitten dich, schenk du uns ganz neu, dass wir uns ganz zu dir halten. Wir bitten dich, schenke uns, dass wir unserem Bekenntnis Taten folgen lassen, dass wir unser Leben immer wieder aufs Neue neu ordnen, vor dir ordnen. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir ablegen, was dir nicht gefällt, und dass wir in der Gemeinschaft mit dir immer wieder neu von dir lernen, das zu tun, was du von uns willst. Wir bitten dich, begegne uns immer wieder aufs Neue. Und wir bitten dich, nimm unser Leben ganz in deinen Besitz. Amen.